Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Friederike Krieger, ich bin Chefredakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Friederike Krieger.
Fangen wir gleich mal mit dem Thema der Woche an. Cogitanda. Die haben am Montag ihren Aktionären mitgeteilt, dass sie einen Insolvenzantrag stellen wollen. Und ja, also mich hat das ziemlich überrascht. Ich meine, wir hatten schon im Sommer berichtet, dass sie zum Verkauf stehen. Aber dass es so schlecht um sie steht, hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Zumal ja alle Experten sagen, den Assekurateuren gehört die Zukunft. Da kann man super wachsen und das ist halt das Zukunftsmodell. Aber da fragt man sich, warum geht es Cogitanda denn so schlecht?
Ganz ehrlich, ich glaube, das ist vor allem ein Kommunikationsproblem. Man muss kurz zurückgehen. Cogitanda war eine Gründung von dem Herrn Welder, der leider verstorben ist vergangenes Jahr. War ein tolles Unternehmen, ist ein tolles Unternehmen. Hat sehr schnell Geld gefunden von so kleinen und mittleren Anlegern, die vielleicht 200.000 oder 1 Million oder sowas reingetan haben. Und nicht die ganz großen Tickets, nicht die 5 oder 10 Millionen, sondern diese Größe ungefähr. Und nach Welders Tod hat Herr Lieson, Jens Lieson übernommen, die Führung des Unternehmens, der vorher auch schon da war. Da stellte sich heraus, dass die ein paar Probleme kriegten, die aber lösbar gewesen wären. Was waren die Probleme? Die haben als Assekurateur natürlich Risikoträger oder Principals, wie das manchmal auch genannt wird da. Und diese Principals haben angesichts des weicher werdenden Cybermarktes darauf bestanden, dass sie bestimmte Bestände sanieren, also die Preise erhöhen. Haben sie gemacht, blieb ihnen auch ganz so übrig. Und da ist im großen Umfang ihnen Kundschaft weggebrochen, sind also Makler, die Kunden vermittelt haben, weggegangen zu anderen Anbietern. Damit fielen Provisionseinnahmen weg. Das war Punkt 1. Dann ist ein staatlicher Zuschuss, der knapp 5 Millionen sein sollte und angeblich schon genehmigt war, ist doch nicht geflossen, sondern nur 0,7 Millionen. Und schließlich hat die geringere Einnahme auf der Provisionsseite Konsequenzen in der Steuer gehabt und sie haben da latente Steuerpositionen anders bewerten müssen. Ja, und dann hat der Vorstand wohl gedacht, er sei nicht mehr handlungsfähig und nicht mehr zahlungsfähig und hat am Montag angekündigt, die Insolvenz anzumelden. Aber man muss das folgendermaßen sich vorstellen, die haben vor 4 Monaten eine Hauptversammlung gehabt und seitdem 3-4 Mal ein Aktionärstreffen angekündigt zu den aktuellen Schwierigkeiten, haben das immer wieder verschoben. Und dann Freitagabend um 10:30 kam eine Mail an die Aktionäre. Ja, man brauche jetzt dringend Geld und wenn man bis Sonntag 24 Uhr nicht feste Zusagen über 14 Millionen habe, müsse man Insolvenz anmelden. Freitag um 10:30, Forderung 14 Millionen bis zum Sonntagabend zusagen und dann auch bis Anfang Dezember zahlen. Und 1 Million von den 14 Millionen müsste schon in dieser Woche bis Freitag gezahlt werden, sonst sei es aus. Da stimmt irgendwas mit der Kommunikation nicht.
Ja, das hört sich ganz danach an. Na, eigentlich ist es ja so, dass das Unternehmen auch dazu angehalten sind, wenn sie Insolvenz kommen sehen, dass dann da auch dann schnell Insolvenzantrag zu stellen und das dann auch quasi schnell zuzugeben und nicht unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktionäre waren ja ziemlich erzürnt über die Art und Weise, wie das da am Montag abgelaufen ist.
Mehrere Aktionäre haben uns gesagt, die unnötigste Insolvenz, die es hier gegeben hat, weil es gab immer noch Interessenten. Das Ding war ja zum Verkauf, das war schon klar. Es gab auch also die Ankündigung, es habe nicht bindende Kaufabsichtserklärungen über 100 Millionen gegeben. Wäre ja schön gewesen, dann wären ja alle aus dem Schneider gewesen. Es ist auch ein gutes Unternehmen. In allen Ranglisten der besten Cyberversicherer tauchen die unter den Top 5 auf. Die sind wirklich gut. Also ja, und jetzt, ob die Insolvenz angemeldet ist oder nicht, wissen wir nicht. Im Insolvenzregister stehen sie noch nicht. Also da ist auch kein Vermerk da. Es wird auch noch verhandelt, hören wir. Und sobald die Insolvenz angemeldet wird, wird das mit dem Verhandeln ein bisschen schwerer, weil dann gibt es ein Sonderkündigungsrecht, sowohl der Risikoträger als auch der Makler. Das mit Insolvenz kann man immer alles kündigen. Und dann wird es ganz schwer, den Laden zu halten. Und es soll wohl noch Interessenten geben, jetzt, die da einsteigen wollen. Aber ganz ehrlich, dass so ein Unternehmen an 14 Millionen scheitert, ist mir völlig unerklärlich. Es kann einfach sein, dass Herr Lieson und seine Kollegen Angst vor Insolvenzverschleppungsvorwürfen hatten. Das kann dich auch in den Knast bringen, wenn du das mit ausreichend Schwere machst. Also das kann so sein, aber trotzdem erscheint das Ganze übereilt und wenig planvoll durchgezogen zu sein.
Wie ist denn Ihre Prognose, wie es da jetzt weitergeht? Weil wir haben ja heute vor der Podcastaufnahme noch direkt geguckt, Insolvenzantrag ist noch nicht gestellt.
Nee, also vielleicht ist er auch deswegen nicht gestellt, weil man muss ja für bestimmte Unterlagen haben, vielleicht hatten sie noch nicht alle. Aber ich höre auch, es wird noch weiter gesprochen mit den potenziellen Geldgebern und das müsste natürlich am besten sein, bevor man einen Insolvenzantrag stellt. Das wäre ja auch unmöglich für den vorstellen, weil er hat Montag angekündigt, er will Insolvenz anmelden. Er muss ja jetzt zum Beispiel Gehälter zahlen für den Monat November. Wie will er das denn machen? Er darf ja, wenn er insolvent ist, darf er gar nicht mehr zahlen. Das ist alles sehr, sehr unschön. Und deswegen, wenn er jetzt, das muss heute oder morgen, muss das entschieden werden. Entweder sind sie dann insolvent und was dann wird, weiß man nicht. Oder sind halt nicht insolvent, sie haben einen Retter gefunden. Das kann beides sein.
Ja, auf jeden Fall spannend, was da noch so kommen wird. Und es stellt sich natürlich die Frage, müssen sich jetzt andere Cyber-Assekurateure auch Sorgen machen, weil diese Probleme mit den Provisionen werden ja auch andere haben, weil die müssen ja auch ihre Bestände sanieren.
Naja, die Frage ist, ob die Risikoträger genauso rigoros drauf bestehen. Das ja, ich meine, es war relativ groß, die Cogitandas. Bei so einer kleinen Bude ist das dann nicht ganz so auffällig sozusagen, wenn die sowieso Verlust macht, wie ja kleine Assekurateure, die es ja gibt, machen ja Verlust. Also das wird interessant sein. Ich glaube, dass so Läden wie Baobab oder Stoic oder sowas noch vergleichsweise ruhig dastehen können. Es wird wahrscheinlich da auch Einschläge geben, wenn die Principles auf Sanierung bestehen. Aber irgendwo muss das Risiko ja hin. Und wenn alle die Preise erhöhen, dann kann es ja nicht einfach in die dünne Luft gehen. Also das wird man sehen. Ich glaube nicht, dass es so schlimm wird wie bei Cogitanda. Es ist ja auch so, dass die Kapazität nicht höher wird, weil AXA zum Beispiel ist raus aus dem Markt für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Also wird das nochmal ganz spannend werden, wo sich denn diese ganzen Risiken dann wieder treffen.
Und für die Kunden, da ist es dann einfach, Unternehmen ist insolvent und Police endet dann oder geht weiter?
Nee, die Police ist ja mit. Nee, das wird nicht so sein. Also die Police ist ja, in Wirklichkeit ist Cogitanda ja als Assekurateur ein Mehrfachagent. Die Risikoträger sind Lloyd-Syndikate, die SV-Versicherung in Stuttgart, Versicherungskammer Bayern und die Württembergische. Cogitanda hat auch den Ruf, dass es nicht einfach war im Umgang mit seinen Risikoträgern. Ergo war zum Beispiel auch drin. Die sind da empört ausgestiegen vor, weiß ich gar nicht, ein, zwei Jahren oder sowas, relativ wütend. Da gibt es immer noch Krach um die Schadenabwicklung, die ja eigentlich Cogitanda machen muss, auch für die alten Ergo-Verträge. Also die sind nicht einfach gewesen, aber hatten bei den Maklern einen Bomben-Ruf.
Naja, dann wird es mal spannend, wie es da jetzt weitergeht.
Ja, genau. Und wie viele Leute Geld verlieren. Weil diese kleinen Aktionäre mit 200, da sind auch viele dabei, die so aus der Branche kommen. Die mal Vorstand hier waren oder Makler, Geschäftsführer da und sowas. Der Wälder hat die gut gekannt, hat das eingesammelt bei denen. Da ist natürlich erst recht Empörung da, dass man sie so schlecht informiert hat.
Ja, und die können da vielleicht auch nicht mal eben 14 Millionen aus der Tasche
Nee, zaubern. Die hatten sie auch gerade nicht. Also, aber ganz ehrlich, Freitagabend eine Aufforderung bis Sonntagabend, 14 Millionen zu zeichnen, zwar verbindlich, halte ich für. Also wirklich fast schon dreist. Ja, Sie haben auch ein Thema, das uns alle interessiert, mit dem schönen Namen. Ich finde den Namen so toll, Wohlverhaltensaufsicht. Das kommt irgendwie so aus der, weiß ich nicht, aus der Jugendfürsorgesprache oder ich weiß nicht, wo das herkommt, das Wort, dass das in die Versicherungsaufsicht geschafft hat. Was ist denn die Wohlverhaltensaufsicht, liebe Kollegin?
Da schaut die BaFin halt danach, ob sich die Unternehmen wohlverhalten. Also Hintergrund ist ja das, was Ayopa auch schon vor längerem angeschoben hat, unter dem Stichwort Value for Money, dass sie halt genau darauf gucken, stiften Policen auch wirklich Kunden nutzen. Da ist der Fokus jetzt bisher vor allem auf der Lebensversicherung gewesen. Und das hat die BaFin halt für sich übersetzt in die Wohlverhaltensaufsicht. Da gab es ja 2023 so einen Merkblatt zu dieser Wohlverhaltensaufsicht, genau, wo sie halt angekündigt haben, dass sie sich jetzt mal so die Versicherer anschauen, deren Policen zu den teuersten 25% gehören, also die da Ausschläge nach oben haben und dass sie da einfach schauen, ob da auch wirklich ein Kundennutzen hintersteht, wenn die Policen so teuer sind.
Ja, das war ja schon vor anderthalb Jahren oder sowas, ne, dass sie das angefangen haben.
Ja, damit haben sie angefangen. Die haben sich inzwischen auch 13 Lebensversicherer angeschaut und auch einen auf die Finger geklopft. Das haben wir ja auch berichtet. Das war zum Beispiel die Generali, die dann auf Druck der BaFin da Teile der Kosten bei fondsgebundenen Policen an die Kunden zurückgegeben hat. Da war auch noch die Targo-Versicherung, die da auch Policen vom Markt genommen hat, weil sie halt sehr hohe Stornoquoten haben. Und ich war auf der Versicherungsaufsichtskonferenz der BaFin am vergangenen Donnerstag und da haben sie auch angekündigt, sie wollen weitermachen. Erstmal im Bereich Leben. Da wollen sie sich jetzt im nächsten Jahr 4 weitere Versicherer anschauen und da ist der Fokus dann auch eher auf hohen Stornoquoten. Aber was noch interessanter ist, sie haben angekündigt, dass sie die Wohlverhaltensaufsicht auch ausweiten wollen auf andere Sparten, nämlich auch Richtung Schaden, Unfall und Krankenversicherung.
Okay, das wird spannend. Ich meine, bei den Versichern gibt es ja die rechtliche Auffassung, dass nach der Deregulierung, die 96 in Kraft getreten ist, 1996, die BaFin so ein Mandat gar nicht habe. Also das laufe auf Produktaufsicht hinaus, die es früher mal gab. gab, da musste man ein Produkt immer einreichen bei der BaFin, damals noch Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Und das Bundesaufsichtsamt hat geprüft, ob die Police in Ordnung ist und so weiter. Das gibt es ja alles nicht mehr, ist ja alles abgeschafft. Und jetzt sagt die Versicherungswirtschaft, kommt das über die Hintertür wieder rein. Hat die BaFin denn eine rechtliche Grundlage dafür, was sie da treibt?
Also die BaFin glaubt das schon. Also es geht halt dann auch um die IDD, diese Vermittlerrichtlinie, wo es ja auch diese ganzen Produktprüfungsverfahren gibt, die der Versicherer intern für sich machen muss. Also, dass er halt überprüft, was für eine Police habe ich hier entwickelt, für welchen Zielmarkt ist die geeignet und dass man das halt ganz genau definieren muss intern für sich. Und da sagt die BaFin, überprüft sie halt, ob das wirklich, wirklich so geschehen ist. Und das hatte sie sich ja bei diesen 13 Versicherern angeguckt und war halt nicht begeistert da gewesen, weil sie meinte, dass da auch viele Dinge, die da vorgeschrieben sind, einfach nicht gemacht werden.
Was ist da los bei der BaFin? Wir hatten ja vor ein paar Wochen wir beide ein Interview mit der Frau Wiens. Ist da irgendwie so Kulturkampf? Sie war früher selbst Vorständin bei der Valois, ist dann zur BaFin gegangen. Wie kommt das, dass da auf einmal die Behörde so einen relativ harten Kurs einschlägt?
Das sind, glaube ich, bei der BaFin einfach verschiedene Faktoren. Einmal ist da noch das Wirecard-Trauma, wo die BaFin ja wirklich eine schlechte Figur abgegeben hat. Und danach ist ja, hat man ja gemerkt, auch in vielen anderen Bereichen, auch bei Banken, ist sie einfach schärfer geworden. Und es ist auch einfach noch der Faktor, dass EIOPA da jetzt auch stärker drauf schaut, auf dieses Value-for-Money-Thema. Und EIOPA hat ja auch einige Aufseher angepfiffen, dass die da mal mehr machen sollen. Und dazu zählt ja dann auch Deutschland.
Okay.
Und ich denke, aus diesen verschiedenen Richtungen kommt das dann auch. Und spannend wird natürlich, was sie im Schadenunfallbereich denn da vielleicht noch vorhaben. Also so ganz konkret scheinen die Pläne noch nicht zu sein oder sie reden noch nicht darüber. Aber Frau Wiens hatte zum Beispiel ein Beispiel genannt, das waren diese sogenannten Gap-Policen in Großbritannien. Da hatte ja die Aufsicht dort interveniert und die Versicherer unter Druck gesetzt, dass sie diese Policen vom Markt nehmen. Da geht es um die Absicherung von Autofinanzierung. Also wenn man
dann, Wertverlust, ne? Kommt ein Totalschaden. Das Auto ist nur noch 20.000 wert, aber die Finanzierung ist noch mal 25.000.
Genau, und das sollen diese Policen halt absichern. Gibt es übrigens auch in Deutschland. Mhm. Aber also in Großbritannien hatten die wirklich sehr, sehr niedrige Schadenquoten und das fand die Aufsicht obskur und hat sie quasi verboten. Was in Deutschland noch so kommt, wissen wir halt nicht, aber wenn man so überlegt, es gibt wahrscheinlich auch in Deutschland einige Policen mit extremst niedrigen Schadenquoten. Also was
Unfall ist immer, wird gerne genommen.
Ja, oder was wir auch immer in der Reisezeit immer anmahnen, dass man keine Reisegepäckversicherung abschließen soll, weil sie ja sowieso immer nur in sehr wenigen Ausnahmefällen zahlt. Also kann ich mir auch vorstellen, dass Reisegepäckversicherungen auch ziemlich niedrige Schadenquoten haben.
Mhm.
Bei der BaFin-Konferenz gab es dann noch eine Diskussionsrunde später zum Thema Wohlverhaltensaufsicht. Da hatte der BaFin-Experte auch nochmal gesagt, dass die auch mit der Restschuld nicht so ganz zufrieden sind. Also da gibt es ja inzwischen einen Provisionsdeckel und es soll wahrscheinlich auch eine Wartezeit dann geben bei den Policen. Also dieser Provisionsdeckel, da halten sich die Versicherer schon dran, aber die BaFin beobachtet auch, dass es da so ein bisschen Tendenzen gibt, die Policen etwas zu verändern, sodass sie dann halt einfach keine Restschuldversicherungen offiziell mehr sind. Dass es jetzt dann Einkommensschutz heißt oder sowas, aber dass es dann doch ähnliche Dinge macht und es riecht ja so ein bisschen nach Umgehungstatbestand.
Ja, gegen diese Wartezeit klagen die Versicherer ja, werden wir sehen, was da rauskommt. Ja, spannende Zeiten, aber Frau Wiens, macht die das, was sie bei der Valois auch gemacht hat, wo sie ja auch die Produktpalette und sowas ziemlich umgekrempelt hat, oder macht die was ganz anderes und schießt sozusagen gegen den eigenen Laden?
Also wie sie sich gegenüber der Valois verhält, weiß ich jetzt nicht. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Also bei den Themen, die sie auf dem Zettel hat, würde ich sagen, es sind teilweise vielleicht neue Akzente, aber es sind auch viele Sachen, die sich einfach fortschreiben. Also zum Beispiel ist ja auch immer noch ein großes Thema IT-Sicherheit und Cyberrisiken. Ja, beim Thema IT-Sicherheit ist natürlich immer dieses IT-Risikomanagement, was die BaFin sich ja schon öfter angeguckt hatte bei verschiedenen Versicherern. Aber ich vernehme doch immer mehr Kritik an den Altsystemen der Versicherer, die die BaFin jetzt wirklich gerne mal weg hatte, weil das ja auch wieder auch neue Cyberrisiken entfacht. Eins fand ich auch noch spannend, bei den verschiedenen Aufsichtsschwerpunkten im nächsten Jahr kam auch kurz zur Sprache, dass sich die BaFin diese innovativen und komplexen Rückversicherungslösungen anschauen will.
Finanzrückversicherung, wunderbar.
Genau, also die zur Entlastung des Solvenzkapitals dienen.
Ja.
Dass sie da halt ein bisschen schauen, was für eine Risikoreduktion bringt das denn wirklich und wie ist da die Solvenzsteuerung. Also das fand ich auch schon ein interessanter Punkt, weil sonst Rückversicherung nicht so im Fokus der BaFin ist.
Ist das ein Darlehen, das als Rückversicherung getarnt wird und einfach schlicht zurückgezahlt wird? Ne?
Die BaFin sagt, sie will draufschauen und
Jetzt haben wir in den USA einen neuen Präsidenten. Donald Trump hat angekündigt, Deregulierung in großem Stil. Bankenderegulierung freuen sich amerikanische Banken schon drauf. Ich persönlich glaube ja, dass er in 3-4 Jahren den nächsten kleinen Bankencrash haben oder großen Bankencrash. Das haben wir gesehen, 2018 hat er dereguliert und 2022, 2023 sind diese Regionalbanken da in die Knie gegangen. Wir werden das sehen. Aber wenn jetzt in den USA auch das Versicherungssystem dereguliert wird, wird da in Europa und auch in Deutschland Druck kommen in Richtung weniger Vorschriften. Die BaFin soll weicher werden, vielleicht eine neue BaFin-Chefbesetzung oder sowas. Wird da, wenn, nehmen wir an, wir kriegen eine von der CDU geführte Regierung, wird da Druck kommen in Richtung weniger Aufsicht?
Ich glaube, weniger Aufsicht eher nicht, aber es ist schon großer Druck da, was so das Thema Bürokratieabbau angeht. Das haben auch Frau Wiens und am nächsten Tag bei der Konferenz der EIOPA auch Frau Hilkemer haben das thematisiert. Da ist schon Druck drauf, weil die EU-Kommission hatte ja auch, glaube ich, die Aufseher angewiesen, dass sie schauen sollten, dass sie die Berichtspflichten um 25% reduzieren,
okay.
Was ja auch schon mal eine Hausnummer ist. Und das hatte auch Frau Hilkemer oft betont, dass die Aufsicht auch verstärkt danach guckt, bevor sie jetzt neue Berichtspflichten aufsetzt. Was haben sie überhaupt schon? Also was haben sie an Informationen vorliegen und können sie vielleicht für einen Bereich irgendwie für Nachhaltigkeitsberichterstattung irgendwas aus dem Ohrsa nehmen, was die Versicherer sowieso schon rübergeschoben haben, dass man nur ein bisschen was zusätzlich abfragt. Also Bürokratieabbau ist auf jeden Fall ein großes Thema. Aber dass die Aufsicht weniger auf die Unternehmen guckt, würde ich sagen, ich glaube, das kommt so schnell nicht wieder.
Okay, ja, spannende Zeiten. Wir werden das genau verfolgen für Sie, meine Damen und Herren.
Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast. Ich danke Ihnen für das nette Gespräch, Herr Fromme. Und
vielen
Ihnen,
Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich unseren Wochenspot angehört haben. Und wenn Sie noch Anregungen haben, was wir an dieser Stelle vielleicht in den nächsten Wochen besprechen könnten, zögern Sie nicht, es uns mitzuteilen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.